Biada wundert sich. Der Fragensteller-Podcast mit Jan-Martin Biada.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Biada wundert sich. Ein Fragensteller, ein Gast, ein aktuelles Thema. Der Fragensteller, das bin ich, Jan-Martin Biada. Das aktuelle Thema, der Lehrermangel. Wobei der wirklich gar nicht mehr so aktuell ist, sondern uns seit Jahren umtreibt. Immer stärker umtreibt. Bis Ende des Jahrzehnts könnten 59.000 Lehrerstellen bundesweit unbesetzt bleiben, prognostiziert das IW Köln. Der Essener Erziehungswissenschaftler Klaus Klemm kam in seiner Modellrechnung vergangenes Jahr sogar auf 81.000 Lehrkräfte, die bis 2030 fehlen könnten. Also düstere Aussicht und das langfristig. Aktuell ist aber, dass es jetzt neue Empfehlungen gibt, was die Kultusministerinnen und Minister tun können, um möglichst jetzt Linderung zu schaffen. Die Empfehlungen stammen von der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz, der SWK. Sie werden am 27. Januar offiziell veröffentlicht, womit ich bei meinen Gästen bin. Und denen habe ich nämlich heute gleich zwei. Die beiden Vorsitzenden der SWK, mit denen ich jetzt über die Empfehlungen ihrer Kommission sprechen möchte. Felicitas Thiel und Olaf Köller. Hallo zusammen.
Hallo, Herr Biada.
Hallo. Grüße Sie.
Und Frau Thiel, Sie sind Erziehungswissenschaftlerin und Professorin für Schulpädagogik und Schulentwicklungsforschung an der FU Berlin. Und Herr Köller, Sie sind Psychologe und geschäftsführender wissenschaftlicher Direktor des IPN-Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und der Mathematik. Ja, fangen wir mal mit was ganz Einfachen, vermeintlich Einfachen an. Was genau ist denn eigentlich die SWK, Frau Thiel?
Ja, das ist die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz und wir sind jetzt etwa 20 Monate im Amt. Wir sollen die Kultusministerkonferenz beraten in aktuellen Fragen. Es geht darum, dass wir national und international Evidenz sichten im Hinblick auf die Problemlösungen zu den Fragen, die jetzt anstehen. Das sind 16 Mitglieder aus unterschiedlichen Bereichen, von der frühkindlichen Bildung bis zur beruflichen Bildung, die eben in diesen Gutachten zusammenwirken. Und wir haben schon eine ganze Reihe von Gutachten und Stellungnahmen veröffentlicht.
Wie frei sind Sie denn da in Ihren Gutachten, wenn die Politik beauftragt?
Ja, wir sind in der Bearbeitung der Gutachten sehr frei. So soll es ja auch sein. Sonst wäre die wissenschaftliche Politikberatung wertlos. Aber wir stimmen uns ab, was die Fragen betrifft. Und das ist ja auch wiederum wichtig, weil wenn wir an den Bedarfen der Politikerinnen und Politiker vorbei beraten würden, wäre es ja auch nicht gut. Insofern stimmen wir unsere Stellungnahmen, Gutachten ab, präzisieren die Fragen, aber sind völlig frei, was die Situationsanalyse betrifft und was die Empfehlungen betrifft, die wir eben auf der Basis wissenschaftlicher Evidenz so gut wie möglich formulieren.
Und ich habe es eben gesagt, es gibt dieses Jahr sogar zwei Empfehlungen, die sich mit dem Lehrermangel auseinandersetzen. Das heißt, die Politik hat wirklich um Hilfe gerufen, oder?
Ja, es ist einmal eine Stellungnahme. Stellungnahme nennen wir Papiere, die relativ kurzfristig entstehen, wo es einen akuten Handlungsdruck gibt und Gutachten, wo wir ein bisschen auch eine längere Perspektive in den Blick nehmen wollen. Und wir machen ein Gutachten zur Lehrerbildung. Das wird im ersten Quartal 24 erscheinen. Und die Kultusministerkonferenz hat uns gebeten, jetzt doch schon was zu sagen zum akuten Lehrkräftemangel. Also einmal Lehrkräftemangel, darum geht es jetzt. Und Lehrkräftebildung, wo wir wirklich alles sichten, auch was wir an Erfahrungen gemacht haben die letzten Jahre seit der Verabschiedung der Standards für die Lehrkräftebildung, das dann eben im Frühjahr 24.
Tja, Botschaft ist, der Lehrermangel wird uns so bald nicht mehr verlassen, oder Herr Köller?
Nein, wir stehen hier natürlich vor einem langfristigen Problem, das im Übrigen auch nicht spezifisch nur auf den Lehrerinnen- und Lehrerberuf zutrifft, sondern ja auf fast alle Berufe, fast auf alle qualifizierten Berufe. Wir sind in einer Situation hoher Pensionierungswellen bei gleichzeitig niedrigen Geburtsgehorten, die jetzt an die Universitäten kommen. Wir werden aller Voraussicht nach in einem demografischen Loch bleiben, mindestens noch für 12 bis 15 Jahre. Dann haben wir langsam wieder steigende Kohorten. Und wir sehen das im Übrigen ja auch. Die Studienanfängerzahlen, zumindest was die inländischen Studierenden betrifft, sinken ja. Das fällt bei manchen Studiengängen nicht so sehr auf, weil dort viele ausländische Studierende kommen. Aber insgesamt sinken die Studierendenzahlen. Bei gleichzeitig vielen Pensionierungen heißt das halt, man hat viel Bedarf, aber wenig Angebot. Und dementsprechend haben wir hier ein langfristiges Problem. Ich sage gerne, wenn die heute 8-Jährigen das Studium beginnen, dann entspannt sich langsam die Situation. Daraus kann man aber auch ableiten, dass wir nicht nur bis 2030, sondern darüber hinaus ein Problem haben werden, Sie haben die Prognosen ja auch schon genannt, Herr Viada. Wenn man noch weiterschaut bis 2035, gibt es ja sogar Modellrechnungen, dass fast 160.000 Lehrkräfte bis dahin fehlen werden. Also das ist etwas, was uns langfristig beschäftigen wird. Und was es auch so wichtig macht, jetzt über Maßnahmen nachzudenken, die auch nicht nur für die nächsten 2, 3 Jahre relevant sind, sondern langfristig Bedeutung haben werden.
Man kann das ja mal in Dimension setzen. Also wenn tatsächlich 2035 160.000 Lehrkräfte fehlen würden, würde das ungefähr einem Fünftel entsprechen der Lehrkräfte, die wir heute haben. Also ungefähr ein Fünftel Unterdeckung, wenn man von der heutigen Zahl ausgehen würde. Ist das, Herr Köller, ist das rein demografisch? Also können die Kultusminister jetzt mit den Achseln zucken und sagen, wir können auch nichts dafür, dass so wenig junge Leute da sind? Wir sind unschuldig?
Also das Problem, was die Kultusministerkonferenz hat, oder erstmal, ich sage es mal positiv, was die Kultusministerkonferenz in der Regel hat, sie hat die Prognosen der Schülerinnen und Schülerzahlen. Und die stimmen auch in der Regel. Und daraus leiten sie dann ab, wie viele Lehrkräfte sie in etwa benötigen. Und dann machen sie so Planung. Und sie sehen auch in etwa, wie viel studieren. Nur es fehlen viele Daten, die dann eben auch bei den Kultusministern und bei Kultusministern fehlen, die aber auch, glaube ich, in anderen Bereichen fehlen. Das sind nämlich Zahlen beispielsweise, wie viel fangen wirklich ein Lehramtsstudium an? Wie viel beenden das Lehramtsstudium auch wirklich? Wie viele gehen ins Referendariat von denen oder in Vorbereitungsdienst? Wie viele beenden den Vorbereitungsdienst? Wie viele gehen dann auch wirklich in die Schule? Das heißt, diese Zahlen liegen eigentlich valide oft in all den Ländern nicht vor. Das heißt, es ist ein Problem vor allem der Angebotszahlen. Also das ist weniger die Sollzahlen, wie viel wir brauchen, sind eigentlich relativ klar. Aber die wie viel wirklich ankommen dann auch, dass sie eingestellt werden können, ist den Kultusministerinnen und Ministern oft unklar. Ebenso wie natürlich auch Dinge eintreten, wie jetzt zum Beispiel das Ganztagesangebot für Grundschulen, was kommen wird, also verpflichtend. Flüchtlingswellen, die dazukommen, die dann natürlich weiteren Bedarf auch erzeugen, auf denen dann auch die Modellrechnung insbesondere der Kultusminister kommt oder in den Ländern, die KMK selbst sammelt ja auch nur die Zahlen, auf die Länder nicht vorbereitet sind, die sie auch in ihre Modellrechnung nicht einbinden. Und dann hat man genau diese Probleme, dass man sich verkalkuliert bei den zur Verfügung stehenden Lehrkräften und damit dann ein riesen Gap hat zwischen Bedarf und eben Angebot. Und man reagiert dann oft auch mit so naiven Maßnahmen wie die Anzahl der Studienplätze erhöhen.
Das haben die Länder. Wenn man 50% Abbrecherquote hat, wenn man 50% Schwundquote hat oder noch mehr, dann ist ja das Erhöhen der Studienplätzezahlen nicht unbedingt das Entscheidende, oder?
Ja, und wenn man auch gar nicht so viele Bewerberinnen und Bewerber hat für Studienplätze, dann füllt man es auch nicht. Also das sind, wir wissen das zum Beispiel von Berlin, Frau Thiel wird da ein Lied von singen können. Wir wissen das von Hamburg. Man baut die Kapazitäten aus und dann stellt man fest, dass gar nicht so viele kommen.
Also Sie waren jetzt sehr diplomatisch, aber ich würde sagen, also naiv waren Sie ein bisschen blauäugig, die Kultusminister, und schlecht geplant haben Sie auch.
Das ist ja immer der Disput, der dann auch aufkommt, beispielsweise zwischen Klaus Klemm auf der einen Seite und der KMK auf der anderen Seite. Man rechnet einfach unterschiedlich und es ist natürlich so, oder so gehen wir auch in dem Gutachten vor, dass wir eher von Worst-Case-Szenarien ausgehen, also eher den Klemm-Prognosen folgen oder auch Geist-Töne. Das IW hat ja vor kurzem jetzt auch noch wieder eine neue Stellungnahme rausgebracht, dass wir eher diesen Zahlen folgen, um dann auch nicht letztendlich auf relativ optimistischer Zahlenbasis nicht alles auszuschöpfen, um dieses Problem zu beseitigen.
Frau Thiel?
Ja, also ich wollte gerade darauf eingehen, auf die Schwundquote. So groß ist die gar nicht. Die Berliner Universitäten haben gerade heute Zahlen vorgelegt aus einer Bachelorbefragung, die eben zeigt, dass die Schwundquote vergleichbar ist mit denen anderer Studiengänge. Also ich denke, das, was Olaf Köller gesagt hat, ist absolut wichtig. Wir können nicht durch einen beliebigen Ausbau der Studienplätze die Anzahl an Lehrkräften vermehren, weil wir konkurrieren in den lehrkräftebildenden Studiengängen mit anderen Studiengängen. Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber sinkt eben. Deswegen müssen wir und andere Maßnahmen auch in Betracht ziehen. Und ich möchte vielleicht noch einen Punkt ergänzen. Diese dramatische Lage trifft ja zusammen mit einer sehr schlechten Botschaft, die wir im Oktober durch den IQB-Bildungstrend erfahren haben. Wir haben ein Fünftel der Kinder, die nicht lesen und schreiben können in der Grundschule, 25% waren es im letzten Bildungstrend der Neuntklässler, die eben in Mathematik die basalen Kompetenzen nicht erreicht haben. Und wir wissen genau, dass die Lernzeit auf der einen Seite und die fachliche, fachdidaktische und pädagogisch-psychologische Qualifikation der Lehrkräfte die entscheidende Stellschraube ist. Und deswegen haben wir auch geschaut als allererstes, und das wird nicht auf sehr viel Gegenliebe stoßen, befürchte ich, wo sind noch Ressourcen im System, wo können wir dafür sorgen, dass die qualifizierten Lehrkräfte wirklich auch eingesetzt werden, wo können sie entlastet werden. Das ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt für uns.
Damit sind wir jetzt bei der Stellungnahme. Also wie gesagt, ist ja die Stellungnahme jetzt zum Umgang, Empfehlungen zum Umgang mit dem akuten Lehrermangel. Also im Grunde, bevor dann die langfristige Sicht kommt, Sie haben gesagt Anfang 24, jetzt erstmal, wo es dann um Lehrerbildung und solche Dinge gehen wird, jetzt erstmal, was kann man jetzt wirklich im Augenblick tun, was kann man akut tun? Und Sie haben es schon gesagt, Frau Thiel, Sie werden da nicht auf viel Gegenliebe stoßen. Warum denn nicht?
Naja, also ich habe ja gerade gesagt, wir gucken erstmal die Ressourcen an, die noch im System sind. Und da wird es viele Leute geben, die sagen, das sind keine Ressourcen mehr. Das System ächzt sozusagen ist belastet bis über alle Maßen. Und wir haben uns das aber ganz genau angeschaut. Und vielleicht kann ich mal auf die ersten Empfehlungen eingehen. Oder Olaf, wolltest du noch was zwischendurch sagen?
Nein, nein, mach nur.
Alles klar, dann beginne ich mal. Also wir glauben, dass es an der einen oder anderen Stelle sehr wohl noch Reserven gibt bei den qualifizierten Lehrkräften, die eben ganz besonders wertvoll sind. Das geht zum einen um die Lehrkräfte, die kurz vor dem Ruhestand sind. Und wir brauchen, glaube ich, hier eine Kampagne. Viele Bundesländer machen das auch schon, um diese Lehrkräfte zu motivieren, länger auch weiterzuarbeiten. Dann haben wir in allen Ländern eine Reduktion der Unterrichtsverpflichtung aus Altersgründen. Die ist ganz unterschiedlich. Manchmal geht das mit 55 Jahren los, dass man eine Stunde weniger unterrichtet, in anderen Ländern mit 60. Und die Zahl der reduzierten Stunden variiert zwischen 2 und 4. Und das ist auch richtig. Da sagen wir auch nicht, das soll man nicht machen. Es gibt durchaus gute Gründe zu sagen, Lehrkräfte, die älter sind, unterrichten weniger, aber diese Lehrkräfte kann man noch viel besser einsetzen für andere Dinge, zum Beispiel den Stundenplan zu machen, die Materialsammlung zu betreuen, und damit werden eben wieder Stunden frei für andere, für jüngere Lehrkräfte. Teilzeit ist ein Riesenproblem. Wir haben hier doppelt so viele Lehrkräfte im Grundschulbereich, die Teilzeit arbeiten, wie im europäischen Vergleich. Wir haben viele Lehrkräfte, die auch unter 50% arbeiten. Wir sehen hier eben auch noch eine Möglichkeit, möglichst freiwillig, aber durchaus auch mit einer Begrenzung der Teilzeitquote auf 50%, hier noch mehr Reserven auszuschöpfen.
Jetzt muss ich ja doch einmal kurz einhaken. Ich merke schon, dass Sie sich da nicht beliebt machen werden. Gerade dieses Thema Teilzeit ist ja eins, was sehr umstritten ist. Also ich erinnere mich an einen Vorstoß des baden-württembergischen Ministerpräsidenten an der Stelle. In Bayern haben wir die Stunde Mehrarbeit. Sachsen-Anhalt hat jetzt beschlossen, dass die Lehrkräfte eine Stunde mehr arbeiten sollen. Alle sozusagen, also und Teilzeit weniger, diejenigen, die weniger arbeiten, zu mehr Arbeit zwingen. Glauben Sie, dass das der Sache hilft, oder glauben Sie nicht, dass das einfach nur Widerstand hervorrufen wird?
Naja, wir müssen uns überlegen, wo gibt es Reserven im System, ne? Und wir können nicht alles durch Quereinsteigerinnen und Seiteneinsteiger abdecken oder durch Lehrkräfte. Schauen Sie mal in Berlin, die Berliner Universitäten haben heute Zahlen vorgelegt, 30% der Bachelorstudierenden sind in den Schulen als Lehrkräfte tätig, ne? Und das sind, ich habe die im Praktikum im zweiten Semester, ich habe die vor Augen. Die haben noch keine Fachdidaktik, die haben keine Fach- oder nur rudimentäre Fachkenntnisse, und die stehen vor Schülerinnen und Schülern. Und deswegen brauchen wir konstruktive Lösungen. Und wenn ich anschaue, dass im europäischen Vergleich sozusagen doppelt so viele oder in Deutschland doppelt so viele Lehrkräfte Teilzeit arbeiten in Grundschulen wie im europäischen Vergleich, dann sehe ich, da ist noch Luft nach oben, wenn man das mal ideologiefrei betrachtet.
Herr Köller?
Ja, mir ist in dem Zusammenhang noch ganz wichtig, auf die Dramatik des Problems hinzuweisen. Also Frau Thiel ist ja auch schon auf den IQB-Bildungstrend eingegangen. Wir sind in einer Situation, man kann fast sagen historischen Ausmaßes, in dem wir einen akuten Lehrkräftemangel haben, der langfristig anhalten wird. Der wird ja nicht verschwinden von heute auf morgen. Und wo wir auf sinkende Kompetenzstände unserer Schülerinnen und Schüler schauen. Und die Frage ist, wie eine Kraftanstrengung aussehen kann, um mit dieser Krise in den nächsten 10 bis 15 Jahren umzugehen, ohne dass wir das Bildungssystem an die Wand fahren. Und ich glaube, dafür müssen wir auch wirklich nochmal appellieren an unsere Lehrerinnen und Lehrer, die natürlich tagtäglich ihr Bestes geben, auch teilweise unpopuläre Maßnahmen zu unterstützen, zum Wohle der Kinder und Jugendlichen, die jetzt im System sind. Denn diese 20% am Ende der Grundschule, 24 oder 25% am Ende der Sekundarstufe 1, das sind im Grunde genommen alles Modernisierungsverliererinnen und Verlierer. Das sind junge Leute, die nicht in Ausbildung kommen, die kaum Perspektiven für ihre Zukunft haben. Und wir können und wollen uns dieses nicht leisten. Und ich glaube, in Anbetracht dieser Situation, in der wir aktuell stecken, muss man auch über unpopuläre Maßnahmen nachdenken. Und wir antizipieren natürlich auch den Widerspruch der Lehrerinnen und Lehrerverbände. Wir möchten dann aber auch wirklich fragen, was ist die Alternative? Deprofessionalisierung kann es nicht sein. Denn ich habe auch gerade wieder eine sehr gute Studie aus dem IFO bekommen, wo auch nochmal deutlich wird, es ist nicht nur die Quantität der Stunden, sondern natürlich auch die Qualität. Das heißt, eine gegebene Stunde von einer unqualifizierten Lehrkraft ist nicht wesentlich besser als eine ausgefallene Stunde. Und das wollen wir natürlich auch nicht.
Was ist das, was die Kultusminister an der Stelle mitnehmen können? Also es ist so, wenn man sich anschaut, das Thema an Lehrkräfte, die bereits im Ruhestand sind, ranzugehen, das versuchen viele Kultusminister. Dieses Thema Teilzeit, wie gesagt, es gibt Länder, da wird das angegangen, da werden Konflikte ausgetragen. Was ist sozusagen der Mehrwert an der Stelle Ihrer Empfehlung für die Kultusminister, dass die nicht sagen, ja, mein Gott, machen wir doch schon alles. Was machen die denn noch nicht an der Stelle?
Naja, wir haben jetzt mal aus wissenschaftlicher Sicht die Dinge zusammengetragen auf der Basis von Daten. Ich finde das schon ganz schön, wenn man das mal sieht im europäischen Vergleich. Da hat man, glaube ich, schon auch eine argumentative Handhabe, um in den Diskurs mit den Lehrerverbänden einzusteigen. Und was immer geht, sollte man mit Anreizen machen. Das ist meine feste Überzeugung. Es funktioniert besser. Aber wenn es eben nicht geht, und Olaf Köhler hat es ja gerade auch ganz drastisch beschrieben, muss man auch vertretbare sozusagen Linien einziehen. Wir schreiben ja auch, machen die Kultusminister auch teilweise, dass wir die Lehrkräfte stärker entlasten müssen von Verwaltungsaufgaben. Nicht jede Lehrkraft muss die Klassenfahrt selbst organisieren, das können auch andere machen. Aber wir sollten nicht immer nur dieselben zwei Stellschrauben bedienen. Das sind Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Das sollten wir machen. Und darüber müssen wir auch gleich nochmal reden. Und die Erhöhung der Studierendenzahlen beziehungsweise die Rekrutierung von Studierenden, die jetzt aktiv sind, eben nicht nur im Master, sondern auch im Bachelor, wie ich gerade schon gesagt hatte, führen Unterricht. Das ist, glaube ich, nicht im Sinne der Qualität des Systems und führt im Übrigen auch dazu, das können die Zahlen in Berlin auch zeigen, dass sich die Studienzeiten wieder verlängern. Damit haben wir sozusagen einen Teufelskreis geschaffen. Wir haben die Leute früher im System und sie werden nicht fertig.
Das Thema Entlastung der Lehrkräfte, wenn man sich weiter die Liste anschaut mit ihren zentralen Empfehlungen, da ist dann aber auch sowas drin wie vorbeugende Maßnahmen zur Gesundheitsförderung. Und da werden jetzt natürlich die Lehrerverbände sagen, das ist doch im direkten Widerspruch. Ihr wollt auf der einen Seite, dass die Gesundheit der Lehrkräfte geschützt wird, auf der anderen Seite wollt ihr sie zu mehr Arbeit zwingen. Wie passt das zusammen, Herr Köller?
Also Herr, ja, das ist ja kein Automatismus, dass mehr Arbeit zu Krankheit führt, sondern ganz im Gegenteil. Also jemand, der sich sehr wohl fühlt am Arbeitsplatz, der auch die nötige soziale Unterstützung erfährt, der auch über Angebote zur Stärkung der eigenen Gesundheit und vor allem der Stressverarbeitung Angebote bekommt, dass er oder sie nicht nur weniger krank wird, sondern auch motivierter an die Arbeit geht. Also insofern es ist zu einfach zu sagen, man hat eine Korrelation, je mehr Arbeit, desto mehr Krankheitsstand, sondern es geht darum, tatsächlich auch psychische Ressourcen, physische Ressourcen durch zusätzliche Maßnahmen zu unterstützen, um wohlgemerkt zeitlich befristet ja eben auch solche zusätzlichen Aufgaben der Lehrkräfte, den Lehrkräften zuzumuten. Und ich glaube, da in dem Zusammenhang auch die Entlastung der Lehrkräfte von Organisations- und Verwaltungsaufgaben, teilweise auch von Korrekturaufgaben, ich glaube, damit trägt man auch dazu bei, dass am Ende des Tages über die Woche verteilt möglicherweise der Arbeitsaufwand gar nicht so viel größer ist, als er sich bislang auch schon darstellt. Aber auch zu Ihrer Frage nochmal, es ist natürlich auch nicht so, dass die SWK jetzt lauter Empfehlungen neu erfunden hat, sondern die Politik hat ja in den Ländern auch schon vielfach auf das Problem reagiert. Und wir haben eben auch nochmal geschaut, Wie passt das eigentlich zu den Zahlen und sind letztendlich auch Empfehlungen, Angaben oder Programme, die jetzt schon laufen, realistisch? Beispielsweise kommen wir ja bei dem Konzept der wie heißen diese Stunden noch, Vorgriffsstunden. Bei den Vorgriffsstunden kommen wir eben auch zur Analyse, dass es wahrscheinlich eine Illusion ist, dass die Lehrkräfte diese in den nächsten oder 15 Jahren wieder abbummeln können.
Das Thema Arbeitszeitkonten, dass man jetzt mehr arbeitet und später, da gibt es auch Fälle, dass genau das dann gestrichen worden ist im Nachhinein. Ja,
das ist auch vermutlich überhaupt nicht realistisch, die Vorgriffsstunden irgendwann also anzusammeln, um sie dann abzubummeln, sondern es ist eher eine Möglichkeit, die später auszuzahlen,
ja,
als dass man sie ernsthaft abbummelt.
Es sind weitere Empfehlungen drin, die, glaube ich, relativ unbestritten sind und auch positiv aufgenommen werden würden, aber kompliziert, sowas wie erleichterte Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen. Da werden erstmal grundsätzlich alle sagen, super Idee. Wenn man dann aber in die Praxis reinkommt, dann wird wahrscheinlich das Gefeilsche losgehen, was man denn anerkennen kann. Ich will mich aber auf einen anderen Punkt noch konzentrieren. Und zwar, wenn wir uns anschauen, wir haben in einigen Bundesländern, in ostdeutschen Bundesländern, Vorschläge gehabt, wie dass man einen Teil des Unterrichts in den digitalen Raum verlegt. Dass man zum Beispiel Sachsen-Anhalt 4+1-Modell. Mich würde ja interessieren, wie sieht die SWK das? Sie haben sich ja auch mit dem Thema Hybridunterricht beschäftigt. Ist das ein Sparmodell automatisch? Kann sowas sinnvoll sein, dass es auf der einen Seite Lehrkräfte entlastet, auf der anderen Seite pädagogisch sinnvoll ist?
Also aus unserer Sicht gestaltet sich auch diese Frage natürlich komplex. Also erst einmal sehen wir nicht, dass diese Modelle, beispielsweise Hybridmodelle, beispielsweise 4+1, die idealen Lösungen sind für ganz junge Schülerinnen und Schüler. Also ich kann mir solche Modelle schlecht in der Grundschule vorstellen. Zunächst einmal, und natürlich finden diese Programme auch ihre Grenzen bei besonders leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern. Wohl aber auch, muss man sagen, gerade wenn wir an ältere Schülerinnen und Schüler denken und beispielsweise die gymnasiale Oberstufe hat ja geradezu die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler auf die Universität, auf das selbstorganisierte Lernen, auf das auch vertiefte selbstständige Auseinandersetzen mit Themen vorzubereiten, so ist das aus unserer Sicht eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass schon am Ende der Sekundarstufe 1, spätestens aber in der Sekundarstufe 2, die Schülerinnen und Schüler in Situationen gebracht werden, in denen sie autonom, kollaborativ lernen. Und das können durchaus hybride Formate sein, in denen ein Teil der Schülerinnen und Schüler vor Ort ist, ein Teil möglicherweise sogar aus der anderen Schule zugeschaltet werden. Oder eben auch, wenn Sie da schon selbst das 4+1-Modell angesprochen haben, Herr Viada, dass die Schülerinnen und Schüler in Gruppen dann auch außerhalb der Schule arbeiten, um Themen vor- oder auch nachzubereiten. In Zeiten der Digitalisierung, Stichwort Flipped Classroom beispielsweise, Stichwort Task-Based Learning, sind das eigentlich Selbstverständlichkeiten, kollaboratives, computergestütztes Arbeiten von jungen Leuten, sind das eigentlich auch allgemein didaktische Forderungen, die man ans System stellen muss. Das heißt, hier kommen im Grunde genommen Modernisierung des Bildungssystems und Lehrermangel zusammen. Und dies scheint uns für die Zukunft nicht nur in Zeiten des Lehrkräftemangels ein Muss zu sein, dass wir diese hybriden, teilweise auch ohne Lehrkraft anwesenden Unterrichtsformen etablieren bei älteren Schülerinnen und Schülern.
Aber eben dann so, dass es kein Sparmodell wird, Frau Thiel?
Ja, also ich glaube auch, das ist eine große Chance. Da können wir wirklich draus lernen. Aber zwei Dinge müssen wir voraussetzen. Zum einen, dass es gute Instrumente gibt, gute Tools. Ich habe mir das mal angeschaut für den Berliner Rahmenlehrplan, Klasse 9 bis 10. Da ist der Kalte Krieg ist Thema im Geschichtsunterricht. Und das wäre natürlich super. Man würde Inverted Classroom machen, hat erstmal Tutorials, die Schülerinnen und Schüler sich anschauen. Ich habe mal bei Mundo nachgeguckt, da gibt's noch nicht viel. Das heißt, wir müssen hier jetzt auch schnell investieren. Und das geht ja ganz einfach, ne? Das könnte man einfach machen. Der zweite Punkt ist, dass wir auch über eine Aufgabenteilung im Klassenzimmer nachdenken müssen, über Neuorganisation, über Assistenzfunktion. Weil die Leute, die wir jetzt reinbringen, Studierende im Bachelor, die können sehr wohl Assistenzfunktionen machen, die sollten wir aber nicht vor die ganze Klasse stellen und eigenverantwortlich Unterricht machen lassen. Und das ist natürlich eine Personalentwicklungsaufgabe für Schulleitungen, aber die haben ja jetzt auch Personalentwicklungskompetenzen und insofern würde ich mir schon wünschen, dass wir jetzt auch eine große Initiative sehen, die Schule, die Unterrichtsorganisation weiterzuentwickeln. Es gibt einige Schulen, die das machen und andere machen es eben nicht. Also das muss man wirklich groß denken. Einerseits Hybrid, digital, Selbstlernzeiten, andererseits eben auch unterschiedliche Funktionen, die einer Lehrkraft zugeordnet sind, die dann verantwortlich ist.
Apropos Personalentwicklung, die Schulleiter sagen, sie würden eigentlich beim Thema Seiten- und Quereinsteiger gerne mehr tun. Also sie würden sie gerne besser betreuen, sie würden sie besser coachen, sie würden sie besser weiterentwickeln, aber oftmals haben sie dazu nicht die Ressourcen. Frau Thiel, Sie haben gesagt, Sie wollten was zum Thema Quereinsteiger sagen, weil das auch ein wichtiges Thema ist in Ihrer Stellungnahme. Wie lösen wir das denn? Also wir haben Quereinsteiger, wir haben viele im System, die sind auch motiviert, aber oft bleibt nicht die Zeit, um sie richtig zu qualifizieren.
Ja, also ich finde auch nicht, dass die Schulen bei aller Liebe sozusagen der Praxis, dass die Schulen die Quereinsteiger qualifizieren können, zumindest nicht alleine. Wir brauchen wirklich eine Beteiligung der Universitäten. Die müssen fachdidaktisch gut ausgebildet werden. Und wir können jetzt im Moment gar nicht viel sagen, weil wir nicht viel Daten haben dazu, wie die unterschiedlichen Modelle aussehen. Es gibt Modelle, da sind die Universitäten einbezogen. Es gibt Modelle wie in Berlin, wo übrigens gerade das Berliner Verwaltungsgericht gesagt hat, es gibt keine Rechtsgrundlage für diese Ausbildung. Da läuft das System komplett parallel, da haben die Universitäten nichts mit zu tun. Und deswegen müssen wir uns das genau anschauen. Es gibt einen Unterschied zwischen Quer- und Seiteneinstieg. Der Einfachlehrer spielt eine große Rolle. Wenn wir einfach Lehrkräfte hätten, was in bestimmten Bereichen auch geht, könnte man im Quereinstieg sehr viel einfacher, schlanker qualifizieren. Und man muss dann gucken, wie man das mit der Betreuung in den Schulen macht. Aber dass das nur über sozusagen Einschleifen von Routinen geht, das hielte ich für ganz fatal, so eine Art von Qualifizierung.
Eine interessante Art des Seiteneinsteigers, das ist gar nicht der richtige Begriff an der Stelle, ja, aber ist die Idee, Gymnasiallehrkräfte für andere Schulformen weiter zu qualifizieren. Glauben Sie, da gibt es viele, die da Lust drauf haben, als Gymnasiallehrer an die Grundschule zu gehen oder an die Sekundarschule zu gehen? Wir haben ja die Situation, dass an den Gymnasien die Lehrerversorgung deutlich besser ist als an den anderen Schulformen. Aber warum sollen die dann weggehen?
Also ich glaube, Sie haben einen Teil des Phänomens ja schon angesprochen, Herr Viale. Wir haben im Moment noch eine komfortable Situation an den Gymnasien mit Ausnahme einzelner Mangelfächer, dazu zählen die MINT-Fächer, aber insgesamt haben wir auch in allen Prognosen noch vergleichsweise günstige Zahlen bis hin auch zu Lehrkräfteüberschuss. Dies führt im Übrigen auch jetzt schon dazu, dass ja die Gymnasiallehrkräfte ihren Vorbereitungsdienst gar nicht alle am Gymnasium absolvieren können, weil es gar nicht genügend Plätze gibt in vielen Bundesländern. Das heißt, diese Gymnasiallehrkräfte sind auch jetzt teilweise schon im nicht-gymnasialen Sekundarbereich unterwegs, an Gemeinschaftsschulen, Gesamtschulen, wie diese Schulen auch immer heißen, wenn sie dann auch eine eigene gymnasiale Oberstufe haben. Das heißt, de facto sind die ja teilweise schon im Vorbereitungsdienst, auch in anderen Schulformen, weniger im Grundschulbereich natürlich. Aber um das attraktiv zu machen, sind es, glaube ich, zum einen ist es wichtig, Besoldungsfragen zu klären. Wir haben immer noch die Situation, dass je nach Bundesland, also Gymnasiallehrer gehen generell in höheren Dienst und steigen mit A13 ein, je nach Bundesland steigen Grundschullehrkräfte mit A12 und auch im gehobenen Dienst ein. Also dass man für Gymnasiallehrkräfte natürlich die Laufbahn offen hält, dass sie nicht im Grunde genommen die Kosten des Laufbahnwechsels selbst tragen müssen. Gleichzeitig haben wir ja auch schon Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern, die quasi einen doppelten Vorbereitungsdienst anbieten. Und dieses sichert eben auch, dass Gymnasiallehrkräfte auch nicht warten müssen auf den Vorbereitungsdienst, sondern sofort einsteigen können. Also ich glaube, insofern ist es schon attraktiv. Und es ist ja teilweise auch schon gelebte Praxis. Gleichwohl muss man eben sehen, dass man vielleicht auch die Hürden, gerade auch, dass sie in den Grundschulbereich kommen, noch weiter absenken muss. Wiewohl wir natürlich auch schreiben, dass wir nicht unbedingt sehen, dass die Gymnasiallehrkräfte, wenn sie in die Grundschule im Vorbereitungsdienst kommen, ausgerechnet Anfangsunterricht in der ersten Klasse machen sollten. Dazu braucht es Nachqualifikationen.
Was halten Sie jetzt eigentlich, würde mich interessieren, von dem Modell, was Brandenburg gehen möchte, dass Sie Bildungsamtsräte, glaube ich, so werden die genannt, unterrichten lassen wollen, also Leute, die nur einen Bachelorabschluss haben, auch keinen Lehramtsbachelor haben und die dann über Zertifikatskurse lebenslang unterrichten lassen wollen, Frau Thiel. Was hätten Sie davon?
Ja, das sind zwei neue Laufbahnen, die hier definiert worden sind. Ne? Einmal mit A11, einmal mit A12. Einmal haben die ein Unterrichtsfach. Das kann man sozusagen aus ihrem Studium herausdestillieren. Das andere Mal gar nicht. Das andere Mal sind es vielleicht Sozialpädagog beim Bildungsamt Mann. Und bei einem Fach heißt das Bildungsrätin. Ja, das finde ich außerordentlich schwierig, wenn die eine Unterrichtsbefähigung bzw. eine Lehrbefähigung bekommen und also eigenverantwortlich Unterricht machen können. Anders würde es aussehen, wenn man sozusagen Aufgaben differenziert im Unterricht, so wie ich das vorher gesagt habe. Man sagt, die haben Assistenzfunktionen und dafür werden sie dann qualifiziert. Für die Qualifizierung gilt aus meiner Sicht, man muss die mit den Universitäten machen. Ich weiß nicht, was Brandenburg vorhat. Also es reicht nicht aus, wenn das ein Landesinstitut macht. Aber wie gesagt, diese neuen Laufbahnen nur dann, wenn man dafür sozusagen Aufgaben im System definiert, die angebunden sind an eine vollqualifizierte Lehrkraft. Wir brauchen eine vollqualifizierte Lehrkraft, die den Unterricht orchestriert. Da kann man sich viel vorstellen, gemeinsam zu planen, gemeinsam Material auszuwählen und so weiter, Leute betreuen. Aber es braucht eine Verantwortung einer qualifizierten Lehrkraft.
Herr Köller?
Ja, nur ganz kurz, Herr Viada. Also wir sehen natürlich die Not, die auch Brandenburg hat. Die große Sorge, die wir haben, ist, dass bei diesen Personen eben auch keine langfristige Nachqualifikation mehr dann stattfindet, sondern dass die einfach im System wabern. Ich glaube, früher, als ich noch in die Schule ging, hießen diese Mikätzchen, nach diesem Kultusminister damals Mikat. Unqualifiziertes Personal, was in Schulen waren und da auch lange geblieben ist und auch nie mehr nachqualifiziert worden ist. Und ich glaube, das ist wichtig zu berücksichtigen, dass selbst wenn jetzt solche in Anführungszeichen Sünden begangen wird, dass man nicht aus den Augen verliert, dass hier unbedingt Professionalisierungsmaßnahmen nötig sind.
Wenn man jetzt das ganze Paket, was Sie da diskutieren, zusammennimmt, wie viel Entlastung bietet das denn? Wie viel ist da tatsächlich drin? Kann man das beziffern irgendwie? Ich habe gesehen, in Sachsen-Anhalt, die Maßnahmen, die sind gleich in Lehrerstellen jetzt, diese Woche beziffert worden. Irgendwie durch diese Maßnahme sparen wir 500 Lehrerstellen, das entspricht 500 Lehrerstellen, diese Maßnahme entspricht 300 Lehrerstellen. Haben Sie auch mal gerechnet mit allen Maßnahmen zusammen, wie viel Lehrerstellen das bringen könnte?
Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, wenn alle Lehrkräfte in Vollzeit arbeiten, haben wir kein Problem mehr.
Dann hätten wir 200.000 Lehrerstellen zusätzlich. Ne? Das haben wir gerechnet für die die Altersabminderungsstunden. Das hat der Rechnungshof in Thüringen gerechnet. Es wären 950 Stellen, wenn man um 250, wenn man die hochstuft ab 60. Also man kann da einiges zusammenkriegen. Vorgriffsstunden, das beziffert die KMK auf etwa 8.000 Vollzeiteinheiten und so weiter. Ne? Es kommt immer darauf an, wie stark man an welcher Schraube dreht. Und das muss man jetzt auch in einer konzertierten Aktion mit den Lehrerverbänden besprechen. Aber es geht nicht, dass wir sagen, wir wollen das alles nicht, das sind alles nur Belastungsfaktoren. Man muss sagen, das ist vorstellbar unter den und den Bedingungen.
Also eine konzertierte Aktion zwischen der SWK, den Lehrerverbänden und der Kultusministerkonferenz. Ist das was, was Sie hier vorschlagen oder was Sie sich wünschen würden?
Ja, die SWK hat ja politisch nichts zu entscheiden, Gott sei Dank. Aber zwischen den Lehrerverbänden und der Politik, das hielt ich wichtig und wir stehen natürlich zur Beratung gerne bereit.
Herr
Ich glaube,
Köller?
wichtig ist ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Also so wie ich das jetzt auch wieder erlebe, die Diskussion. Ich glaube, das ist vielfach noch so, dass gar nicht erkannt worden ist. Das sagte ich vorhin ja auch schon mal, in welcher Problemlage wir sind. Und da kann es nicht darum gehen, alles zu verteufeln, was aus dem, in Anführungszeichen, Giftschrank kommt, sondern auch darüber nachzudenken, wie man auch diese unpopulären Maßnahmen jetzt wirklich umsetzt.
Aber dann muss ich doch noch mal eine Sache, nicht alles verteufeln, was aus dem Giftschrank kommt. Wie wollen Sie denn so ein Thema wie Anpassung der Klassenfrequenzen, ja, wie wollen Sie das irgendwie, also das heißt, wir wollen die Klassen größer machen, wie wollen Sie das denn irgendwie so verkaufen, dass am Ende das irgendjemand gut findet, wenn doch eigentlich die Gewerkschaften, die Lehrerverbände sagen, wir müssen die Klassen kleiner machen, damit die Lehrer entlastet werden und die Schüler besser lernen.
Ja, also erst einmal ist der Zusammenhang zwischen Klassengröße und Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler ja sehr gering bis null. Zumindest bei den Klassengrößen, über die wir sprechen. Und unsere Empfehlungen, Herr Viada, gehen ja auch nicht gehen ja nicht dahin, vergrößert in allen Klassen der Bundesrepublik Deutschland die Klassenfrequenz, dann haben wir die Probleme gelöst, sondern die Empfehlung ist ja zu prüfen, wo Spielraum besteht, auch gegeben die baulichen Voraussetzungen, um Klassengrößen anzupassen, zumal wir auch sehen, dass sie vielfach ja auch gar nicht auch die im Moment zulässigen Höchstgrenzen gar nicht ausgeschöpft werden. Das heißt, es geht auch nicht um ein Erhöhen von Klassenfrequenzen beliebig nach oben, sondern es geht um ein Ausschöpfen des gesetzlichen Rahmens, wie er jetzt schon besteht, um möglicherweise auch Ressourcen freizuschaufeln.
Also eigentlich die Bitte an alle Beteiligten, diskutiert differenziert, behauptet nicht maximal Dinge, sondern lasst uns differenziert gucken, was sich machen lässt. Keiner will alles hundertprozentig anders machen, aber lasst uns in Schattierungen gucken, wo wir Potenzial, wo wir Ressourcen haben. Wie offen, das ist meine letzte Frage, wie offen denken Sie, Frau Thiel, sind die Kultusminister für das, was Sie Ihnen da vorschlagen werden? Haben Sie da schon Signale?
Ich denke, dass sie offen sind. Ne? Teile werden sie sowieso machen und die stehen jetzt ja unter Handlungsdruck. Und jenseits der Frage, wie viel sie davon selbst verschuldet haben an dieser Situation, muss jetzt gehandelt werden im Interesse der Schülerinnen und Schüler. Und ich glaube, es ist sinnvoll, nicht sozusagen alles über einen Leisten zu schlagen, sondern jetzt in einen konstruktiven Diskurs einzutreten. Was ist vorstellbar? Unter welchen Bedingungen? Wo kommen wir mit Anreizen weiter? Wo müssen wir aber auch eine Linie einziehen, wie bei der Teilzeit? Wie sieht das aus? Warum funktioniert das im internationalen Vergleich anders als hier? Und insofern denke ich, man kann auch in den Ländern durchaus unterschiedliche Pakete schnüren, aber konstruktiv gemeinsam.
Das war Viada wundert sich mit Felicitas Thiel und Olaf Köller. Ganz am Ende habe ich immer eine Frage an meine Gäste, die Sie beantworten mögen, wenn Sie wollen. Ich hoffe, Sie haben Lust dazu. Wenn ich einen einzigen Wunsch an die Bildungspolitik frei hätte, dann wäre das, Frau Thiel, wollen Sie anfangen? Einen einzigen Wunsch, und die Bildungspolitik erfüllt Ihnen den auf jeden Fall. Welcher wäre das?
Ich sage jetzt nicht Geld, das wäre zu einfach. Ich würde mir wünschen, dass wir jetzt akut über den Quereinstieg nachdenken, dass wir dort, weil das ist eine ganz große Baustelle, Standards definieren, was darf nicht unterschritten werden und das gemeinsam mit den Universitäten. Die Hochschulrektorenkonferenz hat ja gerade auch eine Stellungnahme veröffentlicht, die in die Richtung geht, dass die Universitäten dazu bereit sind.
Herr Köller, Ihr Wunsch, wenn Sie einen Wunsch frei hätten an die Bildungspolitik?
Ja, dann würde ich mir wünschen, dass nicht das duale Studium zum Standardmodell der Lehrkräfteausbildung in der ersten Phase in Deutschland wird.
Und darüber könnten wir jetzt noch mal ganz ausführlich diskutieren, was denn dann das zukünftige Modell werden könnte. Und da denke ich mir, werden wir zu kommen, spätestens dann, wenn dann das ausführliche Gutachten dann kommt, Anfang 24. Ich hatte mal gedacht, es kommt noch 23, aber gut Ding will Weile haben. Insofern ganz herzlichen Dank nochmal, Frau Thiel, ganz herzlichen Dank, Herr Köller, und Ihnen allen, die Sie zugehört haben. Alles Gute, bis zum nächsten Mal bei Viada wundert sich. Machen Sie es gut, auf Wiedersehen.